11 Freunde am Morgen.
Da müssen wir von Anfang an wach sein.
Hab 2 Kaffee getrunken.
Musst du einmal umrühren, bitte.
Ein Wettbrötchen.
Also, wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, Digga. Soll der Cornflakes-Szenen gehen, aber...
kalter Kaffee.
Sag ja, Eier, wir brauchen Eier.
Es ist Donnerstag, der 28. März. Ihr hört 11 Freunde am Morgen. Ich bin Luis und an meiner Seite ist wieder mal Greta. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir ziehen heute ein Fazit unter die Länderspielpause des DFB, aber sprechen noch über die schönsten Geschichten, die es sonst noch so in der Länderspielpause gab und haben am Ende noch ein paar News dabei. Es geht mal wieder um Saarbrücken und den Rasen. Also viel Spaß. Ja, mit großen Schritten marschieren wir auf die Bundesliga und generell auf den Endspurt in den nationalen Wettbewerben zu. Heute wollen wir diesen Übergangstag zwischen Länderspielpause und Liga-Alltag nochmal dazu nutzen, so einen Strich unter diese, ja, man kann ja durchaus sagen, bemerkenswerte Länderspielpause des DFB zu ziehen. 2 Siege, eine neu gefundene Elf, die neuen Trikots, der Ausrüsterwechsel. Also die vergangenen Tage mit dem DFB, die waren ein einziger Fiebertraum und deshalb bringen wir jetzt nochmal ein bisschen Ordnung in das Ganze. Wir beide werden uns deshalb Begriffe an den Kopf werfen, die uns von dieser Länderspielpause im Kopf bleiben werden und das kann alles sein, vom Spieler bis zum Phänomen abseits des Rasens, also alles ist erlaubt.
Da fange ich direkt mal an. Mein Phänomen ist aber ganz klar auf dem Rasen zu lokalisieren, denn es geht um Blitztore, Tore nach ganz kurzer Zeit. Ich glaube, wer diese Länderspielpause am Anfang noch pinkeln war oder Chips aus der Küche geholt hat oder sich im Dschungel der übertragenen Sender und Streamingdienste zurechtfinden musste, ja, der oder die hat gut und gerne 1-2 Tore verpasst. Ganz besonders in Erinnerung bleibt natürlich das Groß-Wirtz-Traumtor gegen Frankreich. Groß, der erst so ganz kurz und vorsichtig vorm Anstoß nach hinten dribbelt, dadurch die Franzosen bindet bzw. in die falsche Richtung lockt. 4 deutsche Spieler, die zeitgleich in Richtung französisches Tor sprinten, allen voran Havertz und Wirtz. Groß, der dann zurückspielt in Richtung der beiden, wo dann natürlich richtig viel Raum ist, auch weil Pavard und Kunde sich nur auf Havertz stürzen und Wirtz zu spät bemerken, also der dann halt in Rekordzeit trifft. Ah, es war herrlich.
Ja, wirklich. Also das Tor, das bleibt auf jeden Fall. Ich werfe dagegen rein die Viererkette. Im November, da hat ja Julian Nagelsmann noch gesagt, sein Team hat keine Verteidigungsmonster und wird auch keine mehr entwickeln. Nach dieser Länderspielpause würde ich jetzt auch nicht sagen, dass Deutschland verteidigt wie die Griechen 2004 unter Herakles. Aber ich finde, das Team ist in diesem Mannschaftsteil bedeutend weitergekommen in den beiden Spielen. Also das Kai Havertz als Linksverteidiger-Experiment, das wurde zu Recht sehr, sehr schnell beerdigt. Dafür hat sich dann rund um Maxi Mittelstädt eine Hollywood-reife Underdog-Story entwickelt, samt Traumtor. Jonathan Tah und Antonio Rüdiger sehen im Zusammenspiel super aus und Joshua Kimmich hat mit seinen Leistungen auch bestätigt, dass er rechts hinten, finde ich zumindest, eine größere Hilfe ist als im Zentrum. Also da hat sich durchaus was gefunden.
Da knüpfe ich direkt mal an und sage, auch Toni Kroos und Robert Andrich haben sich gefunden. Was für ein absurder Satz eigentlich.
Ja, das ja vor allen Dingen auch abseits des Platzes, weil Toni Kroos ist Präsident und Mitgründer dieser mystischen Icon League, was dann wohl sowas sein wird wie die Baller League. Und ja, Robert Andrich ist scheinbar Teammanager von der Mannschaft Two Stripes, was auch immer das ist. Wir wünschen viel Spaß dabei.
Machen wir mal weiter mit der richtigen Story auf dem Platz. Ich glaube, da verstehen wir mehr von. Also erstmal, Toni Kroos zurückzuholen, scheint richtig gewesen zu sein, soweit man das jetzt nach nur 2 Spielen beurteilen kann. Das heißt dann auch, dass Gündogan nach vorne rückt und Musiala und Wirtz halt diese Halbräume dahinter Havertz bespielen können, was ja bestens klappt, haben wir ja gerade besprochen. Zweitens, finde ich, heißt das auch, dass da im Mittelfeld ein unfassbares Niveau an Tempo, an Präzision, an Organisation herrscht. Also Toni Kroos in gewohnter Rolle als Spielmacher und Fadenzieher. Es ist so schön anzusehen. Und drittens, ich habe es eben schon gesagt, gefällt mir dieses Andrich-Kroos-Zusammenspiel, was wiederum auch heißt, Chapeau Julian Nagelsmann für das Risiko und huch, ich habe Leon Goretzka irgendwie gar nicht vermisst.
Wie kannst du das deiner Heimatstadt Bochum antun?
Ja, es tut mir wirklich leid, auch auf persönlicher Ebene.
Deswegen rette ich dich mal aus dem Schlamassel, würde ich sagen, und mache weiter mit der Rollenverteilung beziehungsweise den Rollen, was, würde ich sagen, neben dem Wort Momentum so Julian Nagelsmanns Lieblingswort ist. Er hat ja auch im Spiegel-Interview vor nicht allzu langer Zeit gesagt, dass er dafür eine Menge Inspiration bei Gordon Herbert gesammelt hat. Das ist auch ein Bundestrainer, allerdings im Basketball, und er führte die deutschen Basketballer letztes Jahr auch deshalb wirklich sensationell zum WM-Titel, weil eben jeder Spieler eine ganz klar definierte Rolle hatte. Das war rund um diese WM immer wieder Thema und auch beim DFB scheint diese Hierarchie jetzt wirklich zu passen. Also Leute wie Waldemar Anton, Robin Koch, Chris Führich oder Dennis Undaff, das sind dann so hinter den gestandenen Jungs so die ehrgeizigen Herausforderer, für die aber trotzdem dieses dabei sein bei einer EM allein schon Wahnsinn ist. Und das ist meiner Meinung nach das richtige Rezept für den Teamspirit. Und da gibt zumindest diese Länderspielpause unserem Bundesjule schon ein wenig recht.
Ja, dazu passt auch mein nächster Begriff ziemlich gut. Der hat sich nämlich auch gut eingefügt, hast du gerade schon angesprochen, Joshua Kimmich. So als rechter Außenverteidiger hat er seine Seite, finde ich, irgendwie echt ziemlich fleißig, sauber gehalten. Gleichzeitig auch nach vorne, ist jetzt eine totale Floskel, aber gute Akzente gesetzt, Pässe gespielt, Flanken geschlagen. Und ich fand, das war alles so Marke souverän. Und es gefällt mir deswegen auch so gut und deswegen hebe ich es jetzt nochmal hervor, weil der sich halt wirklich eingefügt zu haben scheint. Kein Gerede von irgendwelchen Holding Sixes oder dass er ja eigentlich ein Sechser sei. Keine Spur, zumindest nach außen, von beleidigt sein oder Degradierung, sondern halt einfach der Trainer, der Spieler und die Mannschaft scheinen irgendwie okay damit zu sein, dass er nicht im Mittelfeld spielt. Und ich glaube, da hat Thomas Tuchel auch so ein bisschen Vorarbeit geleistet, halt durch seine taktischen Entscheidungen in den letzten Wochen. Gefällt mir gut, können wir gerne so lassen.
Jo, sehe ich. Und zu guter Letzt sage ich, Gewöhnungssache, denn zumindest ich muss mich wirklich wieder dran gewöhnen, dass der DFB Dinge richtig macht und sich nicht einfach in einer Tour blamiert. Wir alle, ja, wir haben es uns während der letzten Jahre, muss man auch sagen, in dieser Rolle der Mecker-RentnerInnen bequem gemacht, weil nichts ist leichter als zu frotzeln und wenig ist cooler als so zu tun, als wäre einem alles egal. Aber jetzt, also diese Trikots, der Fußball, auch die Kommunikation rund um den Nike-Deal, Major Tom, das hatte alles schon Hand und Fuß. Also der DFB hat in den letzten 10 Tagen mehr richtig gemacht als gefühlt während der letzten 7 Jahre. Und wer Häme ausschütten kann, der muss auch das zugestehen können. Und das möchte ich hiermit tun. Diese letzten Tage, die waren wirklich gut.
Ja, die letzten Tage waren gut, aber es gab ja auch noch anderes in der Länderspielpause, was so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist. Deswegen wollen wir euch jetzt die schönsten Geschichten der Länderspielpause erzählen, die absolut gar nichts mit Deutschland zu tun haben.
Genau, und wir legen los mit, na klar, der Nationalelf von San Marino. Die ist seit knapp 20 Jahren ohne Sieg und das hätte sich am Sonntag beinahe geändert, weil im Testspiel gegen die Fußballgroßmacht St. Kitts and Nevis spielten die Titani, wie man sie ja auch nennt, 0-0, waren aber deutlich näher dran am Sieg, weswegen der grandiose Twitter-User namens San Marino Fan-Account unbedingt folgen, auch geschrieben hat, wir haben so gut gespielt, uns aber leider nicht belohnt, ich freue mich so auf die Nations League, in diesem Jahr wird's passieren. Und die Nations League Gruppe der Titani, die steht nun auch, in Gruppe 1 trifft San Marino auf Gibraltar und Liechtenstein und um es da mal mit den Höhnern zu sagen, wenn nicht jetzt, wann dann?
Ja, aber wirklich. So, wir bleiben bei den Zwergen des Fußballs und widmen uns einem ganz besonderen Derby. Zum ersten Mal seit über 10 Jahren sind nämlich die britischen und die amerikanischen Jungferninseln aufeinander getroffen. Der 207. und der 208. der Weltrangliste, also hier wirklich ganz nah beieinander. Und schlechter sind übrigens nur wieder San Marino und Anguilla. Also britische und amerikanische Jungferninseln haben in der Quali für die WM 2026 gegeneinander gespielt, zweimal. Nach einem 1-1 am vergangenen Freitag gab es dann am Dienstag einen 4-2-Sieg der British Virgin Islands nach Elfmeterschießen, also richtig spannend. Die sind jetzt eine Quali-Runde weiter, die US Virgin Islands sind leider raus. Gespielt wurde das Rückspiel übrigens vor 530 ZuschauerInnen. Ein Traum für alle Stadionpunktesammler und ihr ganzen Groundhopper da draußen. Vielleicht ist das ja mal was für den nächsten Trip.
Ja, ich würde sagen, ein paar mehr Zuschauer gab es am Dienstagabend im Bernabeu und die sahen da das Aufeinandertreffen. Ja, zwei der am heißesten gehandelten Talente des Weltfußballs. Spanien und Brasilien, die trennten sich in einem völlig wilden Spiel 3-3. Brasiliens 17-jähriger Spieler Endrick, der hat bereits gegen England getroffen und hat dann auch sein zweites Länderspieltor erzielt und traf damit auch erstmals in dem Stadion, in dem er dann auch bald für Real Madrid spielen wird. Auf der anderen Seite wurde Lamine Yamal, der eigentlich beim FC Barcelona spielt, für seine Leistung vom Madrider Publikum mit Standing Ovations bedacht. mehr Ritterschlag geht in Spanien eigentlich kaum. Und nur noch mal für den Hinterkopf, dieser Yamal ist 16. Und keine Sorge, ihr seid jetzt nicht die Einzigen, die sich fragen, was ihr eigentlich mit eurer Jugend angestellt habt. Ich glaube, uns beiden geht's genauso.
Absolut, das frage ich mich immer, wenn ich Fußball gucke. Ich fühle mich dann wie so ein alternder Taugenichts. Deswegen mal ganz schnell weiter. Drama, das gab es derweil um Mo Daoud. Der Mittelfeldspieler vom VfB hat ja vor 2 Wochen bekannt gegeben, für sein Geburtsland Syrien spielen zu wollen, dass das eine Herzensangelegenheit sei. Ja, während der Länderspielpause hat Daoud das Trainingslager der Syrer aber wieder verlassen, ohne überhaupt für das Team gespielt zu haben. Der syrische Verband gab an, nicht in der Lage zu sein, die von Daouds Berater gestellten Forderungen erfüllen zu können. Auf Instagram schrieb Mo Daoud selbst, der Spitzenfußball funktioniert nach bestimmten Grundsätzen, die bekannt seien, respektiert und erfüllt werden müssten. Wenn man schon nicht die Lösung sein darf, muss man nicht Teil oder darf man wenigstens nicht Teil des Problems sein. Ja, macht daraus, was ihr wollt.
Jo, einen formidablen Länderspielpausenabschluss, den erlebten derweil die Österreicher. Die gewann Dienstagabend mit 6:1 gegen die Türkei und Michael Gregoritsch erzielte 3 Hütten. Ja, und die starken letzten Auftritte seines Teams, die bringen Coach Ralf Rangnick ein bisschen in Bedrängnis, Stichwort Kadernominierung für die EM. Nach dem Spiel hat er dann auch gesagt, wovor es mir wirklich ein bisschen graust ist, wenn alle Spieler fit sind, dann am 7. Juni zu sagen, ich habe keine Rose für euch, das ist nicht unbedingt Vergnügungssteuerpflicht.
Und dann noch eine dicke Überraschung zum Schluss, die gab es am Mittwoch, denn die Portugiesen um Ronaldo haben in Ljubljana bei EM-Teilnehmer Slowenien verloren. Das 2-Millionen-Einwohner-Land trifft in Deutschland dann in der Gruppe auf England, Dänemark und Serbien. Ich würde sagen, da bleiben sie Außenseiter, aber das Ergebnis gegen Portugal lässt doch mal aufhorchen.
So, angekommen in den News und es geht mal wieder um Klaus Vogt, den entmachteten Präsident des VfB Stuttgart. Der hat sich nämlich jetzt erstmals so richtig öffentlich zu Wort gemeldet, nachdem er ja zuletzt aus dem Posten des Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt wurde. Die Thematik, die ist komplex. Wir haben es in den letzten Wochen hier mehrfach versucht, euch näher zu bringen. Zuletzt ging es ja vor allem um die Forderung der Cannstatter Kurve, dass das gesamte Präsidium des e.V. zurücktreten soll. Ob er das tun würde, wurde Vogt in diesem Interview gefragt und blieb dabei ziemlich unkonkret, muss man sagen. Darüber hinaus war Vogt aber seinen Gegnern vor, ein gemeinsames Spiel zu spielen, um ihn eben aus diesen Ämtern rauszudrängen. Und er sagte, ich kann mich nicht erinnern, dass bei Bayern die Partner Audi, Adidas oder Allianz direkt nach dem Einstieg die Abwahl des Präsidenten oder des Aufsichtsratsvorsitzenden forciert hätten. Und überhaupt, wann hat ein Vertreter dieser Aktionäre sich jemals erkennbar und öffentlich eingemischt oder geäußert? Ich finde, die Einmischung des Kapitals geht beim VfB nun deutlich zu weit und ist im deutschen Fußball einzigartig. Rums, wie man so schön sagt. Mal schauen, was darauf dann die Tage folgt.
Ja, jetzt, du hast es eben schon angekündigt, was altbekannt ist, es ist die ewige Geschichte dieser Saison, der verdammte Rasen im Saarbrücker Ludwigspark. Ich muss wirklich versuchen, ernst zu bleiben jetzt. Also, kommenden Dienstag empfängt der Drittligist ja den ersten FC Kaiserslautern im Pokal-Halbfinale. Ja, und um den Rasen zu schonen, wurde extra das für dieses Wochenende geplante Drittligaspiel gegen Rot-Weiß Essen abgesagt. Ja, es kommt, wie es kommen musste. Der Wetterradar für die kommende Woche zeigt aber wieder Regen an. Und im 4:3-Podcast von Magenta Sport sagte Peter Müller, der Pressesprecher von Saarbrücken, dass es keine 100%ige Sicherheit gäbe, dass das Spiel am kommenden Dienstag wirklich stattfinden kann. Außerdem, und das schreibt kein Scherz, blaulichtreport-saarland.de, würde der FCS laut Peter Müller das Heimrecht verlieren, sollte das Spiel am Dienstag kurzfristig abgesagt werden müssen. Und dann würde es zu einem späteren Zeitpunkt an einem neutralen Ort nachgeholt werden. Ja, so lustig, kultig das jetzt auch lange war, ich glaube, langsam wird es vor allem für die Gegner ziemlich lästig.
Ey, absolut. Also ich verstehe auch jeden Essener und jede Essenerin, die sagt, okay, und dafür wurde jetzt unser Spiel verschoben. Aber sei es drum, macht's doch einfach anders. Lasst Sonne scheinen und wenn es nur in euer Herz ist, wir hoffen, ihr habt sie auch da, wo ihr gerade seid und wünschen euch hoffentlich mit viel Sonnenschein einen schönen Start in diesen Donnerstag. Und Greta, den wünsche ich dir natürlich auch.
Danke gleichfalls. Ciao.